Wir steigen neu in eine Gottesdienstreihe ein. Da geht es um The Chosen, die Filmreihe Gewöhnlich an anders. Und im Februar jetzt und im März wird es so sein, dass am Mittwochabend es hier die Gelegenheit gibt, jeweils eine Folge von The Chosen gemeinsam anzusehen. Und an den Sonntagen, die danach kommen, also wie zum Beispiel heute, gibt es dann eine Predigt zu den Inhalten aus den jeweiligen Folgen. Es ist nicht unbedingt nötig, dass man das immer vorher angesehen hat, aber es lohnt sich und es ist hilfreich, einfach um so in das Thema reinzubekommen. Warum The Chosen? Das ist relativ einfach. The Chosen ist eine Verfilmung in verschiedenen Staffeln der Geschichte mit Jesus, wie Jesus gelebt hat. Und da gibt es natürlich immer auch so künstlerische Freiheit. Und die Bibel ist nicht so ein Drehbuch, wo man sagen kann, man nimmt jetzt die Bibel und schreibt da eine Story und ein Drehbuch draus. Da hat man immer auch künstlerische Freiheit, wie sich Sachen ereignet haben. Und wir wissen aus der Geschichtsschreibung, wie damals zum Beispiel Häuser ausgesehen haben. Das steht in der Bibel nicht unbedingt. Wir wissen, wie die Menschen sich gekleidet haben. Wir wissen, was sie gegessen haben und so weiter. Also dieses gesamte Drumherum macht nochmal viel mehr Eindruck, wenn man das in einem Film sieht. Das regt noch ganz viele andere Sinne an. Und das Schöne dabei ist, und das ist mir bei The Chosen so gegangen, Jesus selbst wird so für viel mehr Sinne, für viel größere Eindrücke für mich selber nahbar. Also ich habe durch Chosen Jesus nochmal ganz neu erschlossen. Er ist sehr gut dargestellt in der Reihe und man sieht in den verschiedenen Begegnungen einfach, wie Jesus auf Menschen zugeht. Und darum geht es auch in den ersten beiden Episoden. Also am letzten Mittwoch und am vorletzten Mittwoch lief hier jeweils eine Folge von The Chosen. Am vorletzten Mittwoch, das war die allererste Folge, da ging es um Maria Magdalena und die Vorstellung von einigen anderen Akteuren, die so im Laufe der Zeit und des Evangeliums eine Rolle spielen werden. Da ging es um Maria Magdalena, Nikodemus, Petrus und so weiter. Und dann am vergangenen Mittwoch ging es, kann noch stehen bleiben, so die Folie, am vergangenen Mittwoch ging es dann, also Maria Magdalena vielleicht noch kurz vorher, sie war dämonisch belastet, hatte Dämonen gehabt, Jesus hat sie ausgetrieben, sie wurde eine freie Frau und dann in der darauffolgenden Staffel sieht man, wie sie plötzlich in der Lage ist, wieder ganz neu den Schabbat zu feiern, das jüdische Fest, was jede Woche gefeiert wird, den Ruhetag wieder neu sogar als Gastgeberin diesmal zu feiern. Und ich versuche in dieser Predigt den Spannungsbogen von der einen Situation zur anderen zu ziehen. Und das Besondere ist, ich bin fest davon überzeugt, dass diese beiden Elemente sehr stark zusammenhängen. Einerseits die Befreiung von dämonischer Belastung und zum anderen das Feiern des Sabbats. Und ich versuche in einer Predigt sozusagen den Spannungsbogen über beide zu ziehen. Wenn wir jetzt in den Folien weitergehen, dann sieht man, und das ist so für die, die das jetzt nicht kürzlich gesehen haben, Maria Magdalena ist gefangen, wird gequält von Dämonen, von Gedanken, von Belastungen. Einfach ihre Vergangenheit holt sie immer wieder ein. Und das zeigt sich in ihrem Leben. Sie ist einfach eine unfreie Frau, die ganz viele Schmerzen erduldet, die immer wieder gequält wird. Und verschiedene Leute, unter anderem auch die religiösen Führer, der Pharisäer Nikodemus, versucht, dass sie frei wird mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen Sprüchen oder was auch immer. Und er ist selbst frustriert dabei. Und dann begegnet sie Jesus und Jesus macht sie frei. Er spricht mit seiner Autorität in ihr Leben rein und sie wird befreit von den Mächten. Und dann erleben wir in der nächsten Folge, was auch auf der nächsten Folie sichtbar ist, eine ganz andere Maria, wo man den Eindruck hat, boah, vorher warst du so verschwunden, immer wieder abgetaucht, immer wieder im Dunkeln sichtbar. Und jetzt schaut euch das Gesicht an. Sie lacht, sie ist fröhlich, sie ist präsent, sie ist da, sie ist ein Gegenüber für alle Menschen, wo sie vorher nur unterwürfig gewesen ist, abgetaucht ist und so weiter. Und schließlich, nächste Folie, wird sie Gastgeberin sogar für den Schabbat. Sie lädt andere Leute ein und man merkt, da ist echt was in ihrem Leben passiert. Und wir finden in der Bibel, Auf der nächsten Folie habe ich die Stelle mal aufgeführt, was die Bibel über Maria von Magdala sagt. In Lukas 8, Vers 1 bis 2 heißt es, in der folgenden Zeit zog Jesus durch viele Städte und Dörfer und verkündete überall die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Begleitet wurde er von den 12 Jüngern und von einigen Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und an der Stelle möchte ich gerne genau dieses Thema aufgreifen. Denn die Bibel beschreibt Dämonen nicht als Fabelwesen, die sich jemand erdacht hat und die vielleicht man früher für als Ersatz für Phänomene erfunden hat, die man nicht erklären konnte, wo wir ja heute vermeintlich weiter sind, sondern sie beschreibt sie als Realitäten. Dämonen sind Geister, sind gefallene Engel, die nicht im Dienst Gottes stehen, sondern unter der Herrschaft Satans und deren Ziel es ist, das Ebenbild Gottes des Menschen zu zerstören. Sie wollen kaputt machen, zerstören. Das, die Würde, die Ebenbildlichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, die wollen Dämonen kaputt machen. Dämonen versuchen immer, Körper zu finden. Wir sehen das an verschiedenen Stellen in der Bibel, egal ob Menschen oder Tiere. Sie versuchen, sich ihnen zu bemächtigen und versuchen, sie von Gott wegzuziehen, zu verwirren, zu trennen. Und wir sehen, dass das immer mit Qual verbunden ist. Und ich werde nachher noch ein kleines Interview mit Nancy machen, schon mal als Ausblick. Es wird ein bisschen Abwechslung geben in der Predigt. Und wir beschäftigen uns unter anderem damit, was ist das Wesen und was ist das Wirken von Dämonen? Wie wirken sie denn? Auf welche Art agieren sie? Und natürlich auch die spannende Frage, hey, wie ist das eigentlich? Woran merke ich, dass ich da vielleicht was habe oder auch nicht habe? Wie ist das mit Christen? Und der Einfluss von Dämonen, wie merkt man das, ob man da eine offene Tür hat, wie kann man frei werden davon? Erstmal so der biblische Befund dazu. Und auf der nächsten Folie habe ich 2 Stellen aufgeführt, die so ein kleines bisschen den Rahmen setzen dafür. Wir gehen nicht alle Bibelstellen durch, die es dazu gibt. Es gibt richtig viele. Die Bibel geht da sehr offen damit um, besonders in den Evangelien und Jesus sowieso. Wir sehen aber in Markus 5, dass es dort einen Mann gab, Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und immer schrie er und schlug sich mit Steinen. Das ist also ein Mann, von dem wird beschrieben, dass er dämonisch besessen ist und er war so rastlos unterwegs in Grabhöhlen auf Bergen, das heißt, er war isoliert von den anderen, er war als unrein verschrien. Er hielt sich nicht in der Gemeinschaft auf und die Gemeinschaft wollte ihn auch nicht haben. Er war getrennt von ihnen und er schlug sich selbst. Das heißt, das ist etwas Selbstverletzendes, es ist etwas Selbstverneinendes, wo das Leben angegriffen wird. Von sich selbst, nicht nur von anderen, sondern auch von sich selbst. Und Jesus macht keinen Hehl daraus, dass es diese Mächte gibt. Er spricht hier in Johannes 10, Vers 10 zum Beispiel, ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen, zu schlachten und Verderben zu bringen. Das sagt er in einer seiner Botschaften, wo er das einfach so in den Raum stellt. Hey, er bezeichnet sich selbst als den guten Hirten, aber dann gibt es noch den Gegenspieler, den Dieb, der möchte die Schafe stehlen. Das heißt, ihre Zugehörigkeit streitig machen. Wo gehören sie denn eigentlich hin? Zu schlachten, sie kaputt zu machen und Verderben zu bringen, also Böses zu bringen zwischen sie, in sie und so weiter. Und dann kontrastiert er und stellt sich dagegen hin und sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Das völlige Gegenteil, nicht Tod, sondern Leben. Und reichlich noch dazu. Manche Bibelstellen und manche Übersetzungen drücken das aus mit Leben in Fülle. Wie wirken denn Dämonen? Was sind denn Merkmale? Wo kann man das sehen? Auf der nächsten Folie habe ich so ein Bild rausgesucht. Das ist so ein Bild, was so ein Hausbesetzer-Szenario darstellt. Das Haus an sich steht da und dann gibt es Hausbesetzer, die haben dort keinen Mietvertrag, sondern sie sind einfach eingezogen. Sie haben also kein Recht, dort zu sein. Aber sie nutzen die Dunkelheit, Sie nutzen offene Fenster, sie nutzen offene Türen, sie nutzen die rechtliche Unsicherheit dieses Gebäudes, vielleicht den verwahrlosten Zustand aus und versuchen, das Gebäude sich zu eigen zu machen. Vielleicht fängt es an, dass sie am Anfang nur zu Besuch kommen, ab und zu mal da reingehen und dann wieder raus, wenn es gerade regnet. Und irgendwann ziehen sie weiter darin ein. Da kommt vielleicht noch eine Matratze mit rein und dann kommt das noch mit rein. Dann kommt so der zusammengewürfelte Hausstand mit rein und man versucht so, das Haus zu seinem Eigentum zu machen. In der Regel ist es so, dass Hausbesetzer eine Immobilie nicht pflegen. Eigentümer kümmern sich darum, dass der Zustand eines Hauses gut bleibt, dass das Haus nicht verfällt. Hausbesetzer ist das völlig egal. Sie wissen, sie können morgen schon rausgeschmissen werden. Sie ziehen einfach ein und wohnen das Ding ab. Wenn es kalt ist, wird ein Lagerfeuer gemacht, notfalls auch aus den Türen oder aus den Türrahmen. Das sind Hausbesetzer. Sie zerstören die Identität. Sie zerstören die Substanz des Hauses. Wie bei Maria Magdalena in The Chosen. Die hat ihren Namen verloren. Am Anfang dieser Staffel wird sie nur Lilith genannt. Nicht mit ihrem eigentlichen Namen. Sie hat ihre Identität, wer sie eigentlich ist, ihre Substanz. Die ist kaputt gegangen. Die ist weg. Und damit kam der Drang, sich von geliebten Menschen zurückzuziehen. In die Isolation, in die Dunkelheit, in die Unsicherheit. Das ist etwas, was typisch ist. Für Besetztsein, Besessenheit. Das ist kein Eigentumsverhältnis, sondern es ist ein Verhältnis der feindlichen Übernahme sozusagen. Und Merkmale davon sind, dass Identität kaputt gemacht wird. Die Unsicherheit, wer bin ich, wo gehöre ich hin? Dass Leute in die Isolation gehen, sich zurückziehen von Gemeinschaft, sich zurückziehen vom Hellen, vom Guten, vom Schönen, rein in eine dunkle Welt. Und es können gedankliche Festungen sein, wie sie zum Beispiel Paulus erwähnt, dass man plötzlich Dinge sich im Gedanken manifestieren, Gedankengänge, Überzeugungen plötzlich ganz anders, eine andere Färbung bekommen. Und Paulus merkt, Moment, Leute, was du hier denkst, du bist in dir selbst gefangen. Du hast ja wie so eine Burg gebaut, aber keine Burg, die schützt, sondern eine Burg, die dich gefangen hält. Du bist wie in einem Burggefängnis gefangen. Die Burg schützt dich nicht mehr vor äußeren Einflüssen, sondern sie nimmt dir das Leben, sie raubt dir deinen Raum, deinen Spielraum. Und jetzt ist die spannende Frage, ja, wie kann das denn auch bei Christen so sein? Können Christen dämonisch besessen sein? Und an der Stelle möchte ich einfach Nancy nach vorne bitten, die uns dort einfach ein paar Fragen aus der Erfahrung, aber auch aus der Dogmatik von der biblischen Lehre her beantworten kann. Ich weiß nicht, steigen wir gleich mit dieser Hammerfrage ein, können Christen besessen sein? Oder wie, ich muss mal mit drauf gucken auf dein Blatt hier. Oder wie ist das? Aber ich würde sagen, einfach mal die Frage raus. Kann das sein, dass Christen von Dämonen besessen sind? Wie würdest du es beantworten?
Nein. So einfach, ne?
Nein, nee, und?
Natürlich, genau. Es ist ein bisschen komplexer. Zuerst mal muss man ja definieren, was ist denn Besessenheit, ne? Also wir lesen in der Bibel manchmal von Menschen, die besessen sind. Wir in unserem Kontext heute, wir sprechen oft nicht von Besessenheit, weil, also Besessenheit definiere ich zumindest so, dass ein Mensch in seinem Wesen vollständig von dem Teufel Besitz ergriffen, der Teufel hat von ihm vollständig Besitz ergriffen. In seiner Persönlichkeit, in seiner Seele, in seinem Leib.
Und da merkt ihr schon. Das heißt, die Person ist dann nicht mehr Herr von sich selbst, sondern sie untersteht einer Macht.
Sie untersteht komplett einer Macht. Und das schließt sich als Christ aus. Weil, wenn wir mit Jesus gemeinsam leben, dann ist der oberste Herrscher Gott und in uns selber ist der Heilige Geist. Also kann ein Christ in der Vollständigkeit, wenn wir Besessenheit als vollständige Übernahme vom Teufel definieren, kann ein Christ nicht besessen sein.
Das heißt, es geht um den Herrschaftsanspruch. Wer hat Anspruch auf sein Leben? Aber wie ist dann, wie würdest du es erklären, dass Christen trotzdem den Eindruck haben, sie werden angegriffen oder sie werden, sie haben Tendenzen oder sie haben Belastungen? Wie würdest du das abgrenzen voneinander? Du hast so kategorisch gesagt, nein. Und dann, jetzt kommt die Farbe ins Spiel. Ne? Wir sind zwar schwarz und weiß und jetzt versuchen wir mal aus dem Monochromen rauszukommen in die Lebensrealität.
Genau. Also wir können es schon in der Bibel lesen, im 1. Petrus, da steht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, der Teufel und seine Dämonen, die sind permanent auf der Suche, wo sie andocken können. Und das ist genau das, was wir auch oft erleben und erfahren. Und manchmal ganz konkret und ein Frontalangriff, dass ich den Eindruck habe, wow, was ist denn jetzt hier gerade in meinem Leben los? Und aber ganz oft ist es sehr subtil, weil der Teufel der Vater der Lüge ist und er hat jahrtausendelange Erfahrung, uns Sachen unterzujubeln, die wir glauben. Und da kommt eben genau das ins Spiel, dass es wir oft nicht so genau merken, was ist jetzt hier? Ist das jetzt wirklich noch von mir? Ist das von Gott oder hat das schon eine dunkle, dämonische Seite? Und ja, natürlich gibt es das. Und wir werden, will nicht sagen täglich angegriffen, aber der Teufel sucht natürlich jeden Tag, wie er uns irgendwie beeinflussen kann auf eine negative Art und Weise, ja. Und da ist jeder Mensch und auch jeder Christ davon nicht ausgeschlossen. Mhm.
Hast du Beispiele, wie sich das zeigen kann?
Ja,
dieses angegriffen sein oder versuchbar sein oder belastet sein oder ja.
Oft denken wir, oh, Versuchung ist so ein Ding, was uns so total begegnet, wo wir denken, oh, das ist eine Versuchung. Ja, der Klassiker ist die Sahnetorte, die wir besser nicht essen sollten. Nein, es ist viel subtiler. Das meiste geschieht in unseren Gedanken. Und dass wir Lügen glauben oder ich nenne es auch oft Halbwahrheiten glauben und wir sind davon überzeugt, dass es richtig ist und die aber nicht von uns sind, die sind in uns drin, aber die kommen nicht von uns, aber wir merken nicht, dass die nicht von uns kommen.
Das heißt, wie im Garten Eden, das, was die Schlange gesagt hat, war alles nicht ganz falsch.
Es war nicht ganz falsch, aber es war eben auch nicht richtig, genau. Mhm. Ja, und die Eva hat es geglaubt. Wenn es so einfach gewesen wäre, hätte Eva und auch Adam hätten gesagt, nee, Moment mal, das stimmt ja nicht. Und da gebe ich mir auch in meinem Leben mir keine Illusion hin, dass ich dem nicht immer wieder auf den Leim gehe.
Das heißt, vieles spielt sich in Gedanken ab. Wo noch?
Na, es kann natürlich auch auf einer körperlichen Ebene sein. Ne? Also wenn wir das ganze Thema Krankheit in Betracht ziehen, da könnte es natürlich auch Ursachen geben, die dämonischen Ursprungs sind.
Das ist jetzt ein interessantes Stichwort. Okay. Krankheit auf der einen Seite und dämonische Belastung.
Ja.
Wir versuchen das ja gerne auseinanderzuhalten, weil wir sagen, es gibt die medizinische Seite, dann gibt es vielleicht die psychologische Seite und dann gibt es die geistliche Geschichte. So, dann haben wir schon mal drei Pole. Und dann versuchen wir das Ganze einzuordnen. Was gehört denn wohin? Also wer kann das? Oder wie geht das? Wie macht man das?
Das ist tatsächlich komplex.
Muss man das trennen?
Man kann das trennen. Manchmal muss man es auch trennen. Aber es ist tatsächlich ein bisschen komplex. Es gibt einmal die Krankheiten, die natürlich einen ganz natürlichen Ursprung haben. Ja? Also ein Schnupfen würde ich jetzt nicht per se dämonisch einordnen. Das ist eine Infektion, die durch die gefallene Schöpfung sind Krankheiten in unsere Welt gekommen. Da würde ich jetzt nicht sagen, wenn du einen Schnupfen hattest oder letzte Woche warst du krank, da würde ich jetzt nicht sagen, das hat einen dämonischen Ursprung. Andererseits gibt es aber auch Erkrankungen, wo man schon genauer hingucken muss, gerade bei den psychischen Erkrankungen, wessen Ursprung ist das? Und da mal nur ein kurzes Stichwort, was gerade Depressionen angeht. Es gibt ganz viele Antidepressiva und es wird immer weiterentwickelt und das ist gut. Ich will das überhaupt nicht verteufeln. Die Frage ist aber, wieso schlagen trotzdem so wenig Antidepressiva an? Und da kommen wir zu dem Ursprung. Und ich glaube, dass es gerade in der Psychiatrie, dass es Erkrankungen gibt, die eben nicht nur stoffwechselbedingt sind, was ja bei Depressionen auch sein kann, sondern die noch einen geistlichen Ursprung haben. Und da ist dann die Frage, wer differenziert das? Ne? Die Ärzte sind auf der medizinischen Seite, die Pastoren und die Seelsorger auf der geistlichen. Da braucht es eine gute Zusammenarbeit.
Also das war jetzt relativ dicht. Du hast angefangen, zum einen, nicht jeder Schnupfen oder Schnupfen kann man nicht sagen, nee, das ist jetzt sofort, das hat was Dämonisches. Das heißt, unabhängig davon, ob ich den Schnupfen jetzt als Angriff des Feindes erlebe, das kann ja auch sein.
Ja, kann.
Da waren blöde Bakterien, mit denen habe ich mich infiziert. Ich weiß nicht, wo mein Schnupfen herkam, letzte Woche, wo meine Erkältung, wo mein Fieber herkam, keine Ahnung. die das Resultat war, ich war für die Familie irgendwie ausgeschaltet. Das heißt, konnte für die Family nicht da sein, habe unsere Fahrt nach Berlin, die Rückfahrt, irgendwie als Qual erlebt, konnte am nächsten Tag nicht nach Kenia zu Mavuno fliegen. Und das alles wegen dem Schnupfen. Und auch wenn ich das als Angriff des Feindes empfinde, auf die Pläne und auf alles, muss das jetzt nicht zwangsläufig ein Angriff sein.
Muss nicht sein, genau.
Okay, aber es kann sein.
Aber es kann sein, genau.
Und was ist jetzt richtig?
Ja, genau.
Okay, ich wollte dich jetzt so ein bisschen in diese ja. Sache reinmanövrieren.
Genau, also es gibt ja auch die Gabe der Geistesunterscheidung, ne? Und da ist die Frage manchmal, wer hat die Deutungshoheit? Mhm. Und manchmal sieht man das auch erst im Rückblick, ja, dass wir sehen, okay, das war von Gott eingefädelt oder da war einer, der wollte genau das nicht. Weil wenn du das jetzt so sagst, in unserer Biografie gab es schon mal dieses Ding, wo wir nach Kenia geflogen sind und dann saßt du mit 40 Fieber tatsächlich im Flieger. Das war unsere erste Reise überhaupt, um rauszufinden, ob wir nach Kenia gehen sollen. Und da habe ich aber ganz klar im Rückblick gesehen, das war ein Angriff vom Teufel, der wollte wirklich nicht, dass wir herauskriegen, ob das unser Weg nach Kenia, ob das was sein könnte. Ja? Aber das habe ich dann auch erst im Rückblick, oder wir beide haben das im Rückblick erst so gesehen und definiert. Hier hat es noch eine böse Macht gegeben, die uns einen Strich durch die Rechnung machen wollte.
Aber diesmal war es anders.
Denke ich. Also ich habe mich ja gefreut.
Mit anderen Worten,
ganz happy, dass mein Mann zu Hause war. Von daher würde ich das jetzt nicht als dämonischen Einfluss sehen. Auch wenn ich dich dann ein bisschen pflegen musste, aber das habe ich gerne gemacht.
Also ihr seht, es ist nicht so einfach, das immer so zu kategorisieren. Und ich bin immer sehr vorsichtig, wenn Menschen sofort die Antwort haben. Ich bin super vorsichtig, wenn jemand sagt, das ist bestimmt ein Angriff des Feindes. Ja, kann sein, muss aber nicht unbedingt ein Angriff sein. Und es gibt aber auch die andere Richtung, dass man alles medizinisch und naturwissenschaftlich erklären muss. Aber dass ja der Teufel seine Finger auf eine ganz subtile Weise im Spiel hat und mit unserem Machbarkeitsdenken einfach spielt und uns da ein Schnippchen schlägt, weil er gerne im Dunkeln agiert. Und das Beste, was ihm passieren kann, ist, wenn wir ihn nicht als solchen wahrnehmen. Das ist dann damit ist er geschützt. Und damit hat er uns in gewisser Weise im Griff, weil er aus dem Schatten heraus agieren kann. Und da hilft es, absolut wachsam zu sein. Du hast natürlich noch das weitere große Feld angesprochen mit psychologischen Krankheiten, Erkrankungen und allem Möglichen, was ein Riesenfeld ist und wo ich den Eindruck habe, dass man da gerade durch die Öffnung der Medizin hin zu übernatürlichen Phänomenen und auch zu Sachen, die einfach nicht erklärbar sind und wo man nicht naturwissenschaftlich versucht, einen Haken daran zu machen, sondern die Spannung aushält, ich weiß es jetzt nicht. Und das finde ich super erfrischend, weil ich davon ausgehe, dass wir dort in der Zukunft noch vieles mehr an Forschung erleben werden, die auch wirklich Antworten bietet. Also ich weiß nicht, wie du das in deinem Kontext erlebst, wenn du mit Menschen arbeitest, die schon viel älter sind, die schon vieles auf dem Buckel haben, um es mal so zu sagen, die auf vieles zurückblicken können in ihrem Leben, die eine gewisse Interpretationsbreite schon haben. Und dann, wo man merkt, okay, was ist das, was sich bei mir festgesetzt hat im Leben? Was kommt am Lebensende plötzlich wieder? Was ploppt da alles hoch? Machst du da Beobachtungen?
Auf jeden Fall. Da muss man auch gar nicht erst so alt sein, aber da verfestigt sich es natürlich nochmal im Alter. Also ich arbeite im Pflegeheim, für die, die es nicht wissen, als Seelsorgerin. Was ich sehe, die Haltung, mit der wir das Leben begegnen, ist elementar, ob wir dem Teufel eine Tür öffnen oder ob wir sie für ihn schließen. Und da meine ich jetzt nicht einfach den puren Optimismus, oh, alles ist toll, alles ist schön, sondern wir lesen zum Beispiel in Galater 5 die Gaben des Geistes, Frieden, Freude. Ja? Und das sind alles, das ist eine Haltung, mit der man das Leben begegnen kann. Ich kann mit Frieden in eine Situation reingehen oder ich kann mit einem Unmut oder vielleicht sogar, wenn es krummelt, ja, mit inneren und auch dann noch äußeren Konflikten in eine Situation oder in eine Begegnung reingehen. Und das ist das eigentliche Ding. Mit welcher Haltung begegne ich Menschen, das Leben und auch Gott? Und der Teufel guckt da sehr genau drauf, in welcher Haltung und welcher Einstellung wir sind und auch welche Haltung wir kultivieren. Es geht nicht darum, dass wir nie ärgerlich sein sollen oder nie wütend sein sollen. Das gehört zum Leben dazu. Aber wenn sich bestimmte negative Haltungen, Angst, Rebellion, auch eine Hilflosigkeit, ne, die oft erlernt ist, erlernte Hilflosigkeit. Ne? Oder auch Scham, Stolz, geistlicher Hochmut. Dass wir das immer wieder mal in uns drin haben, das ist normal. Aber wenn sich das als Haltung etabliert, dann machen wir den Teufel ganz weit die Tür auf. Und dann sagt er, super, dann ist es wie dieses Haus, was hier so dargestellt ist. Dann machen wir dem Teufel die Tür auf und es ist praktisch eine Einladung, dass er sich dann festsetzt und in diesen Bereichen in unserem Leben schon auch eine Herrschaft übernimmt. Damit sage ich aber nicht, dass er die komplett über unser Wesen übernimmt, aber in diesem Teilbereich. Und das erlebe ich tatsächlich ziemlich oft. Mhm. Und ich will auch nicht sagen, dass es bei mir immer nicht ist. Ne? Aber ich gucke, seitdem mir das bewusst ist, gucke ich sehr genau, welche Gefühle bestimmte Situationen auslösen. Und ich hatte letzte Woche zum Beispiel ein Gespräch gehabt, wo ich hinterher richtig niedergedrückt war und wo ich gemerkt habe, da hat sich bei mir was festgesetzt auf eine negative Weise. Und wo ich dann zu Gott bin und sage, boah, das muss ich jetzt loslassen, weil mich dieses Gespräch richtig runtergezogen hat. Und da ging es gar nicht um mich, da ging es einfach nur um jemanden, der mir was erzählt hat aus seinem Leben, was mich sehr bewegt hat. Und da habe ich gemerkt, hier kommt jetzt so eine Macht rein, die dunkel ist. Mhm. Und wo ich dann bewusst gesagt habe, nee Gott, jetzt setze ich hier einen Stopp, das darf die Lebensfreude und den Frieden, den ich habe, nicht nehmen. Mhm. Und dann ist es auch mit der Zeit wieder besser geworden. Mhm.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du zuletzt gesagt hast, dieses zu unterscheiden. Da kommt etwas Dunkles oder da kommt wie eine Macht über mein Leben drüber. Und das zu unterscheiden von meinen eigenen Emotionen, die aus mir herauskommen. Das ist so wichtig, an der Stelle reif zu werden. Wenn ich merke, es kommt ich werde wütend, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass es von außen kommt. Das kann einfach mein Wut sein auf eine Person über eine Situation oder wie auch immer. Aber diese Wut kann kanalisiert werden und kann von Satan instrumentalisiert werden gegen andere Menschen, gegen mich selber, gegen Stühle, gegen Gläser oder was auch immer. Diese Wut kann instrumentalisiert werden. Und gleichzeitig gilt es zu unterscheiden, wenn von außen sowas Dunkles reinkommt. Das ist mit ein bisschen Übung, kann man das relativ gut auseinanderdividieren. Kommt das von innen? Hat das in meinen Emotionen seinen Sitz? Und das ist alles okay. Ich bin absolut dafür zu gucken, was kommt denn von innen? Was ist denn, welche Emotionen sind denn präsent? Ich bin nicht Opfer von meinen Emotionen, sondern kann sie beobachten. Emotionen sind für mich wie so ein Thermometer. Die zeigen mir, was ist in Daniel los? Und das weiß ich nicht immer. Ich bin dankbar, dass es Emotionen gibt, die ich dann angucke. Okay, plötzlich werde ich überwältigt von irgendetwas. Moment, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Hilflosigkeit oder ist es einfach eine Rührung? Was ist das jetzt? Und da helfen mir die Emotionen abzulesen, was spielt sich in mir ab, Dinge, für die ich keine Worte habe. Aber wenn etwas von außen kommt, so eine Schwere, so was Drückendes, dort kann man relativ leicht differenzieren und sagen, okay, das könnte ein Einfluss von außen sein. Hier versucht eine Macht, an meine Tür zu klopfen oder eine Tür aufzustoßen. Vielen Dank. Also ich fand das super interessant, an der Stelle näher einzusteigen. Wie ist denn der Einfluss auf Christen? Und ich habe noch ein paar Bibelstellen zusammengetragen. Das ist alles nicht abschließend. Es gibt so richtig viel dazu. Aber ich finde es wichtig, so ein, zwei Sachen zu beleuchten. Wichtig ist, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu Jesus. Und das ist so eine wichtige Wahrheit, die dir niemand streitig machen soll. Wie es Paulus ausdrückt in der Stelle, die jetzt gerade hier war, 1. Korinther 6, die vorherige Folie mal noch bitte. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Wir gehören dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du Jesus, dein Herz für Jesus geöffnet hast. Und es liegt an uns, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Welche Räume unseres Hauses, unseres Lebenshauses stellen wir ihm zur Verfügung? Und da gibt es Räume, wo wir sagen, die möchte ich gar nicht angucken, da möchte ich gar nicht wissen, was da drin ist. Ich lasse sie lieber zu, gehe da gar nicht ran. Es ist so wichtig, dass du alle Türen aufmachst in deinem Lebenshaus. Und dann die nächste Bibelstelle. Und da greift Paulus das mit einem Wort auf. Das heißt, es versündigt euch nicht, Epheser 4, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Und jetzt kommt der Vers, auf den ich hinaus will. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Raum, das griechische Wort hier Topos, kann ein physischer Raum sein, aber es kann auch metaphorisch, also bildlich gesprochen sein, eine Gelegenheit, eine Handlungsmöglichkeit im Englischen ist, Fußfalle, Foothold, oft gebraucht an der Stelle. Oder, und das finde ich ganz, ganz anschaulich, Anlegestelle. Das ist wie, wenn ich im Hafen so eine Anlegestelle habe und dann sage, okay, hier kann jemand anlegen. Mist, wenn der Falsche anlegt hier, der eigentlich in dem Hafen, in meinem Hafen, in meinem Haus, der gar nichts zu suchen hat. Oder wenn ich in meinem Lebenshaus einfach verschiedene Türen habe, die offen sind und ich einfach rein und raus lasse, obwohl das gar nicht so sein soll. Und dann ist die Frage, wie geht denn der Weg zu dieser Befreiung? Und das ist in der Folge von Chosen, befreit Jesus Maria Magdalena von ihren Dämonen, indem er ihr begegnet, indem er ihr die Hände auflegt, indem er ihr zuspricht, wer sie ist, wer sie von Gott ist und auch, was Gott für sie hat. Er konfrontiert die Lügen des Feindes, die über ihr Leben ausgesprochen worden sind. Denn, und das sagt Paulus, Jesus kann das, Jesus hat die Macht dazu. Und das lesen wir in Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Jesus. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Durch das Kreuz wird gezeigt, Jesus herrscht darüber. Du brauchst keine Angst haben vor Dämonen, vor dämonischen Belastungen, weil Jesus stärker ist, weil Jesus der Herrscher ist, weil er am Kreuz durch seine Auferstehung gezeigt hat, er ist der Herrscher. Das heißt, in dir braucht sich nicht ein Kampf abspielen, ich habe nicht genug die Bibel gelesen, ich habe nicht genug gebetet, jetzt habe ich Raum gegeben und jetzt bin ich unter der Macht. Nein, Punkt. Du bist unter der Macht Jesu. Sein Blut macht dich frei. Ein für alle Mal. Natürlich wirst du immer weiter hier und da sündigen, Dinge falsch machen. Aber seine Vergebung gilt dir. Und es muss sich in dir nicht dieser Kampf abspielen und diese Angst. Gehöre ich dazu? Habe ich alles richtig gemacht? Nein, das ist der falsche Weg. Die Gnade Jesu, das ist das Entscheidende an der Stelle. Und zurück nochmal die Folie, ich wollte nochmal auf die Folie aufgehen. Er hat die Herrscher und Gewalten entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Ich habe das immer nicht so ganz kapiert, was meint er damit? An den Pranger wurden früher Leute gestellt, wo etwas offenbar werden sollte. Jesus möchte, dass die dunklen Machenschaften des Teufels offenbar werden. Der Teufel fühlt sich am wohlsten, wenn er so subtil agieren kann. Unter der Oberfläche, im Schatten, in unseren Gedanken. Dann, wenn es uns nicht so gut geht. Dann, wenn wir uns schlecht fühlen. Dann, wenn wir vielleicht kränkeln. Dann, wenn wir überlastet sind. Dann fühlt er sich wohl und sucht Einfallstore. Und Jesus will es aber an den Pranger stellen, will es öffentlich machen. Denn wenn etwas ans Licht kommt, dann ist die erste Entwaffnung da. Wenn Luft und Licht an eine Sache rankommt, dann hat es seine Macht verloren. Dann kann es nicht mehr im Dunkeln agieren. Und dort ist dieser Zuspruch, den Jesus in der Episode dieser Maria gibt, so entscheidend aus Jesaja 43. Aber jetzt sagt Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich bildet, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Du hast es nicht selbst erlöst, du hast es nicht selbst erarbeitet, sondern ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Du bist unter meinem Herrschaftsbereich, du bist unter meinem Schutzraum. Und deshalb brauchst du keine Angst haben. Und dieses, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, das ist für Maria Magdalena der Gamechanger. Aus Lilith wurde Maria und sie hört plötzlich ihren Namen wieder. Und sie checkt plötzlich, wer sie eigentlich ist, ihre Identität, die ihr vor vielen Jahren ihr Vater schon zugesprochen hatte. Und weiter aus Kolosser 1 noch. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit, uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Und dann kommt dieser Schritt zur Freiheit. Wie geht das? Und das ist nicht kompliziert. Das klingt vielleicht so, boah, Weg und endlose Schritte. Das ist relativ einfach. Jakobus 4. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Dann wird er von euch fliehen. Das ist krass, ne? So eine Zusage. Widersteht dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Wir sehen das in der Versuchung Jesu in der Wüste. Wieder der Punkt, Jesus ist einsam, Jesus ist allein, Jesus ist ausgehungert, er ist emotional vielleicht ziemlich aufgebraucht und erschöpft. Was ganz normal ist nach 40 Tage Fasten, möchte ich nicht erleben. Und an dieser Stelle, ist verrückt, ne? Der Teufel kommt nicht an Tag 2, sondern wahrscheinlich am Tag 40. Dort heißt es, als Jesus 40 Tage gefastet hatte. Oder an einem anderen Evangelium, als ihn hungerte. Krass, ne? So fies, so gemein. Und was macht Jesus? Er fängt nicht einen großen Kampf an, sondern er begegnet den Teufel einfach mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Konfrontiert ihn einfach. 3 Bibelstellen, weg das Ding. Abgewatscht. Keinen Stich gesehen. Und da sieht man, welche Macht das Wort Gottes hat. Und das ist nicht unsere Autorität, sondern eine Autorität, die wir durch Jesus bekommen haben. Dann wird er von euch fliehen. Wir müssen ihn also nicht verjagen, wir müssen ihn nicht vertreiben, sondern er wird fliehen. Und so ist auch eine dämonische Belastung, wenn jemand belastet ist, dann muss es dort keinen Kampf geben. Das muss kein Spektakel sein. Das muss kein großes Krach und mit viel Lärm und viel Getöse sein, sondern das können einfache, schlichte Worte sein. In Jesu Namen. Tür zu. Und dann ist Ruhe. Dann hat sich das Ding erledigt. Und das ist das, was Jesus ausdrückt. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus, der Sohn Gottes, möchte Freiheit für dich. Und der Teufel möchte genau das Gegenteil von dir. Also die Schritte dahin sind Bekenntnis und Umkehr. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Die Autorität von Jesus auszusprechen. Und die Fokussierung auf die Identität. Wer bist du? Und der Weg zurück in die Gemeinschaft. Denn das ist etwas, wenn jemand dämonisiert ist, wenn jemand von Teufel beeinflusst wird. In der Regel führt dich Satan in die Isolation. Weg von anderen. Weg aus Gemeinschaft. Weg von Liebe. Weg von der Fähigkeit, Liebe zu empfangen. Rein in eine eigene Situation. Und dann sehen wir diesen riesen Unterschied hier. Vorher und nachher. Und dann, und jetzt kommt der Punkt, wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann ist Maria Magdalena in der Lage, den Schabbat zu feiern. Denn der Schabbat ist ein Ausdruck von Freiheit. Auf der nächsten Folie habe ich 3, 4 Sachen zusammengetragen. Gott hat am 7. Tag geruht. Und der Mensch ist am 6. Tag geschaffen worden. Und was war der erste Tagesauftrag für den Menschen? Ruhen, Schabbat feiern. Er hat noch nichts gemacht, ne? Gott hat von seiner Arbeit ausgeruht, der Mensch hat ausgeruht von seiner Erschaffung. Weiß er nicht, wie schwierig die Geburt war für ihn selbst. Aber der Mensch soll, das Erste, was der Mensch macht, ist ruhen. Das ist die Freiheit zu ruhen. Mir fällt das nicht unbedingt leicht zu ruhen. Ich definiere mich gerne über das, was ich tue, weil ich es liebe zu tun. Weil ich liebe das, etwas zu machen. Ich liebe es, wenn mit meinen Händen was entsteht. Wenn ich etwas schreibe, wenn ich etwas konzipiere, entsteht etwas. So ein bisschen wie bei der Schöpfung. Etwas zu kreieren, das liegt uns in den Genen drin. Das ist etwas Tolles, was Schönes. Aber das ist nicht das Einzige, was uns ausmacht. Unsere erste Identität ist, Gottes Ebenbild zu sein. Und nicht, ich glaube, ich habe es jetzt aufgeschrieben, so ein Homo economus zu sein. Das heißt, ein Mensch, der Ökonomie dient, der nur dann wertvoll ist, wenn er etwas geschaffen hat, wenn was Produktives dabei rauskommt. Wir sind Gottes Ebenbild, das ist das Entscheidende. Der Schabbat war der wöchentliche Ruhetag und die Erinnerung daran, wir sind von Gott geschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Gott hat uns gemacht. Wir gehören Gott und wir gehören keinem Herrscher. Und an der Stelle kommt das Passahfest, das jährliche Fest der Befreiung, so zur Geltung. Als Sklaven haben die Israeliten kein Passa gefeiert. Erst als freie Menschen sollten sie sich schließlich daran erinnern, Gott befreit uns. Und sie sollten sich einmal im Jahr ganz bewusst dafür Zeit nehmen. Gott hat uns frei gemacht. Er hat die Macht von Pharao gebrochen. Die Macht des Bösen hat Gott beendet. Wir sind freie Menschen. Und darauf baut Jesus das Abendmahl auf. Das ist jetzt der Bogen von ganz am Anfang der Schöpfung, Zwischenstation, jetzt war die Folie weg. Ganz am Anfang der Schöpfung, Zwischenstation über das Passafest hin zum Abendmahl heute. Wo wir feiern und uns erinnern, dass Jesus uns frei macht, dass wir ruhen können, dass sein Tod und seine Auferstehung unsere, die Befreiungstat für uns ist. Und dann sehen wir diese Gegenüberstellung. Die Befreiung durch Jesus. Jesus spricht bei Maria Magdalena ihren Namen aus ihrer Identität. Und beim Sabbat oder beim Abendmahl geht es um unsere neue Identität, diese zu leben, durch Gemeinschaft, durch Zugehörigkeit. Deshalb ist Abendmahl immer etwas Gemeinschaftliches, immer etwas, wo Menschen zusammenkommen. Abendmahl alleine zu feiern, ist nicht so cool. Da fehlt ganz, ganz viel. Das geht zwar irgendwie, aber es fehlt so richtig viel. Und damit möchte ich schließen. Called and connected, gerufen und verbunden. Jesus befreit nicht nur von etwas, Bindungen oder Last oder Isolation. Er spricht dich nicht einfach nur frei und sagt, okay, dann bist du frei, fertig ist der Lack. Sondern er setzt dich rein in eine Gemeinschaft. Du bist befreit für etwas, für Gemeinschaft, für die Identität, für deine Berufung, für das, was Gott mit dir vorhat. Und deshalb lade ich euch ein, dass wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Es wird noch ein Lied dazwischen geben, so als Einführung. Ich sag Jesus, da lade ich euch ein, als Band nach vorne zu kommen. Und dann werde ich wieder hier nach vorne gehen und die Überleitung zum Abendmahl machen.